Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Vor 100 Jahren wurde nicht nur das Bauhaus gegründet, im Jahr 1919 wurde auch das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Und so lohnt es sich, den Blick einmal hinter die Kulissen der Revolutionären Schule für Kunstgestaltung und Architektur zu werfen. Hier hielten sich, oft im Schatten der Herrenmeister und Direktoren wie Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, nämlich sehr viele Frauen auf. Diese prägten zwar den Betrieb und die ästhetische Sprache des Bauhauses, sie sind heute aber immer noch weniger bekannt als ihre männlichen Kollegen. In letzter Zeit sind deshalb gleich mehrere Sammelbände erschienen, die Bauhäuslerinnen ins Zentrum rücken. Elisabeth Otto, Professorin für Kunstgeschichte an der State University of New York in Buffalo, und Kommunikationswissenschaftler Philipp Rössler haben gerade einen Sammelband herausgegeben, der sich mit Geschlecht, Sexualität und Körperkultur am Bauhaus beschäftigt. Bauhaus Bodies lautet sein Titel und Antje Stahl stellt ihn vor.
Für den einen oder anderen Architekturhistoriker mag diese Anthologie auf den ersten Blick wie das Frauenmagazin unter den neuen Büchern über das Bauhaus wirken. Auf dem Cover werden zwei sehr schöne Frauen schwarz-weiß und in Nahaufnahme gezeigt. Ihre Gesichter liegen ganz nah beieinander, die eine schließt ihre Augen und hält den Kopf der anderen im Arm. Der Titel steht direkt darunter. Bauhaus Bodies, Gender, Sexuality and Body Culture in Modernism's Legendary Art School. Und gleich im ersten der insgesamt 14 Aufsätze entdeckt man unter der Zwischenüberschrift Work-Life-Balance gewissermaßen Bettgeschichten, die an der Hochschule zwischen 1919 und 1933 gelaufen sein müssen. Patrick Rössler und Anke Blüm halten in ihrem Text jedenfalls fest, dass das Bauhaus, Zitat, modernen und unabhängigen Frauen als Heiratsmarkt gedient haben muss. Und auch wenn man nicht ganz versteht, wie das zusammengeht, modern und unabhängig, und trotzdem auf der Suche nach einem Ehemann, ist man angesichts der Daten doch einigermaßen amüsiert. 106 Bauhausfrauen schlossen den Bund der Ehe und nur 16% von ihnen entschieden sich für einen Partner, der nicht am Bauhaus studierte oder lehrte. Warum sind solche Informationen jenseits ihres Unterhaltungswerts wichtig?
Ein Jahrhundert nach seiner Gründung im Jahr 1919 assoziieren Wissenschaftler und eine designinteressierte Öffentlichkeit das Bauhaus nach wie vor allem mit moderner Architektur, glattem Avantgarde-Design und abstrakten Gemälden von Künstlern wie Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Laszlo Moholy-Nagy.
Schreibt Elisabeth Otto in ihrer Einführung und verdeutlicht damit, was sie und Patrick Rössler als Herausgeberinnen nicht interessierte. Die berühmte Herrenrunde, die in Weimar, Dessau und Berlin die Direktorenzimmer und Meisterposten besetzten, oder die Lobhudelei ihrer Bauten, Entwürfe und Objekte. Unter den insgesamt 1276 Personen, die Rössler und Blüm als Studierende klassifizieren, besuchten 462 Frauen das Bauhaus, um deren Arbeit sich lange Zeit bekanntlich kaum jemand scherte. Gunther Stölzel vielleicht ausgenommen, die nach ihrem Studium 1925 Werkmeisterin der Webereiklasse wurde. Ebenso Anni Albers, die den Posten stellvertretend 1928 übernahm und später erfolgreich in den USA als Textilkünstlerin arbeitete. Der Mehrzahl der weiblichen Studierenden allerdings, die das reformpädagogische Projekt in der jungen Weimarer Republik mitprägten, wurde erst seit den 1980er Jahren hinterher recherchiert. Nach der Hochzeit änderten sie ihre Nachnamen, was die biografische Forschung erschwerte, und Historiker bemühten sich zu wenig, Provenienzen zu hinterfragen. Sandra Neugärtner dokumentiert in der vorliegenden Anthologie deshalb, dass der Künstler Laszlo Moholy-Nagy zusammen mit seiner ersten Frau Lucia Moholy, geborene Schulz, die Frauenkommunen Schwarzerden und Loheland besuchte, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden.
Von Mitte Juli bis Mitte September 1922 hielten sich die Moholys in einem Bauernhaus in Weyers auf. Loheland war nur 4 Kilometer entfernt und es steht im Grunde genommen fest, dass sie das Fotogramm und seine mediumspezifischen Qualitäten während ihres Besuchs in Loheland entdeckten.
Dort ergründete Bertha Günther zwischen 1920 und 1922 Fotogramme mit Blumen, Blättern und Gräsern. Und Laszlo Moholy-Nagy notierte sogar, dass sie seine Arbeit beeinflussten. Er hielt aber die fotografischen Experimente und selbst seine Ehefrau später nicht mehr für erwähnenswert, sobald es um die Genese seines eigenen Werkes ging. Wie soll man das nennen? Intelligente Selbstvermarktung, blasierte Selbstvermessenheit, Ignoranz oder Misogynie? Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Büchern, in denen so manch ein Künstler auf diese Weise demaskiert wird. Ulrike Müller überarbeitete ihr Buch Bauhaus Frauen, Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design, in dem sie auf die Werke von 21 Künstlerinnen eingeht. Im Taschenverlag erscheint ebenfalls von Patrick Grössler ein Band, der ganze 87 Porträts beinhaltet. Bauhaus Bodies unterscheidet sich aber ganz wesentlich von solchen Publikationen. Zwar beinhaltet der Band monographische Forschungsbeiträge, der weibliche Körper wird allerdings ebenfalls als ästhetische Figur in den Blick genommen, sodass man auf einen Schlag sowohl etwas über die Frauen als auch über die Bauhausstrategien lernt, die das Label bis heute so erfolgreich machen. Kathleen James Chakraborty etwa widmet sich dem Kleidungsstil, obwohl Modedesign nicht auf dem Lehrplan stand und es inflationär viele Abhandlungen, Romane und Babylon-Berlin-Filme zu der neuen Frau und den Fräuleins der goldenen 20er Jahre gibt. Die Kunsthistorikerin möchte die sogenannten Bauhäuslerinnen aber interessanterweise von diesem Frauenbild abgrenzen.
Die Bauhauskleidung ist ein unerforschter Beweis dafür, dass die Schule sich auf eine Art und Weise sowohl an der zeitgenössischen Mode orientierte, als auch jenseits von ihr positionierte, die dafür sorgte, dass ihr Designansatz letzten Endes als zeitlos gelten sollte.
Bauhäuslerinnen trugen wie die Schauspielerinnen und Sekretärinnen in den Großstädten Kleider mit tiefsitzender Taille und hohem Saum, die so charakteristisch für die Zeit waren. Auch der Garçon-Look mit kurzen Haaren, Hose, Hemd und Schlips war beliebt. Insgesamt sei der Style jedoch subtiler gewesen, Streifenmuster, Wollkleider, Blusen ohne viel shiny Schmuckgedöns. Nach ihrer Ankunft 1922 in Weimar hielt Annie Albers fest, dass sie sehr viel Weiß gesehen habe.
Kein professionelles Weiß oder das Weiß des Sommers. Hier war es das jungfräuliche Weiß.
Inwiefern diese Farbwahl das saubere Image des Bauhauses nachhaltig prägte, darüber ließe sich wohl streiten. Es ist aber kaum von der Hand zu weisen, dass die vermeintlich glatte und zeitlose Ästhetik gegenwärtig den Diskurs bestimmen soll. In Weimar wurde Anfang April ein neuer Museumsbau eröffnet, in dem auch die Bauhaus-Sammlung neu präsentiert wird. Hinweise auf den rassistischen Traum des Meisters Johannes Itten, eine arische Jüngerschaft zu formieren oder gar auf das große Kapitel Diskriminierung von Frauen gibt es in der neuen Architektur nur leider nicht. Dabei gibt es ja genügend konzeptuelle Rahmen für Ausstellungsprojekte, die mehr wären als monographische Präsentationen oder Designreigen mit Freischwingern. Das zeigt auch die Bauhaus-Bodies-Anthologie. Jordan Tröller widmet sich den stählernen Clubchairs von Marcel Breuer. Er untersucht, welche Funktion die Figuren hatten, die sie für Werbeanzeigen beleben sollten. Berühmt ist die maskierte Dame auf dem Stuhl B3, die den weiblichen Körper weg von der Mutter Natur in den harten Kosmos des Industriedesigns überführte. Kurze Zeit später wurden Breuers B5-Stühle für ein Bild in den Wald gestellt. Eine junge Frau springt im Ballettanzug darüber, als könnte sie fliegen.
Fotografien wie diese beweisen, wie die neue Frau, abgebildet in Breuers Möbeln, zwei scheinbar völlig unterschiedliche Kräfte der Moderne miteinander versöhnen sollte. Den wiederbelebten Organizismus und den Technorationalismus.
Öffnet man in diesen Tagen eine Meditations-App, in denen Algorithmen uns wieder in den Einklang mit dem Universum bringen sollen, versteht man, welchen Einfluss die ästhetischen Bauhausstrategien bis heute haben. Aber in Bauhaus-Bodies werden nicht nur die vorzeigbaren Körper untersucht, die für Zeitschriften abgelichtet wurden. Als Bauhausfrau möchte Julia Säcklehner eine Servicekraft etablieren, die 1931 am Bauhaus in Dessau gearbeitet haben muss. Irina Bljuwa fotografiert die junge Bedienerin, die unter Umständen das dreckige Geschirr des dritten Herrn Direktors Mies van der Rohe abräumte. Hat er sie überhaupt wahrgenommen?
Sie wurde leicht von unten fotografiert und schaut in die Ferne. Ihr Gesicht ist von Sommersprossen durchzogen, ihre trockenen Lippen sind halb geöffnet und buschige Augenbrauen und dunkle Schatten rahmen ihre tiefsitzenden Augen ein.
Ihre Falten und die sonnengebräunte Haut sollen ebenfalls Hinweise auf ihren sozialen Stand geben. Andererseits würde sie durch die Aufsicht der Kamera so heroisiert, dass sie eher wie eine Ikone für die Emanzipation der Arbeiter fungiere. Selbstverständlich sieht Säcklehner hier den Einfluss der Bauhausästhetik am Werk. Wer nicht nur den Ausschnitt des Bauhauses in blütenweißer Weste kennenlernen möchte, sondern die Randfiguren, die es verkörperten und am Laufen hielten, der sollte diesen Sammelband studieren. Er wurde noch nicht ins Deutsch übersetzt, aber viele der über 120 Abbildungen in diesem Buch sprechen für sich.
Das sagt Antje Stahl über den Sammelband Bauhaus Bodies, Gender, Sexuality and Body Culture in Modernism's Legendary Art School. Herausgegeben von Elisabeth Otto und Patrick Rössler liegt der Band ausschließlich in englischer Sprache vor bei Bloomsbury London. 392 Seiten, 23,99 €.